Und das Erlebnis war am Anfang schon cool, weil das erste Mal, dass du dann wirklich auch die Ringer siehst und so wirklich der Realität, ich stehe jetzt im Olympischen Dorf, das ist das, was man überall in die Filme sieht eigentlich und so.
Ja.
Das war dann schon cool. Da denkst du auch wirklich, naja, für das habe ich es gemacht, für das trainiere ich, für das arbeite ich. In Österreich habe ich der jungen Generation sagen, hey, wir können das genauso wie die Norweger, wir können das genauso wie die Schweden. Und kein Mensch muss für den Scheiß dopen oder siehst irgendein Blödsinn. Also ich muss da nicht mehr hingehen, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Nein, es war echt der Wahnsinn. Das ist
Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
Mika, vielen Dank, dass wir jetzt nach den kleinen Anfangsschwierigkeiten mit dem Mikrofon zusammengekommen sind. Heute erstmals, also unsere dritte Folge, erstmals über ein Zoom-Meeting. Für uns ein bisschen was Neues, für dich nicht, wie wir gerade erfahren haben. Wo treffen wir dich an? Wo bist du gerade?
Also ich sitze jetzt gerade, also zuerst einmal hallo. Ich sitze jetzt gerade in meinem Wohnzimmer in Lillehammer. In Norwegen, hier ist noch der vollste Winter draußen. Jetzt, vorige Woche war es eigentlich schön, war es immer warm auch. Oder warm, immer 5, 6, 7 Grad plus, aber jetzt ist es wieder kalt, jetzt ist es wieder 5 Grad, 6 Grad minus.
Schneit es bei dir?
Nein, schneiden tut es nicht, aber die Sonne ist, es ist ein bisschen bewölkt. Also ein bisschen ein trauriges norwegisches Frühjahr, da ist es nicht mehr so windig und
okay.
Nicht so schön wie bei uns in die Alpen.
Naja, also bei uns am Obertauern aktuell, wir haben ja wirklich Wahnsinns Sonnentage hinter uns. Die letzten Tage waren die Temperaturen so hoch. Aber jetzt sollte ja wieder ein bisschen Schnee kommen, was für den April gut tut. Denn wenn die Sonne so runterknallt, dann schmilzt der Schnee schon auch ganz schön dahin. Aber jetzt Obertauern ist ja bekannt dafür, dass wir bis Anfang Mai doch Skibetrieb haben. Die Ostern heuer sind relativ spät und jetzt wird der gemeldete oder angesagte Schnee schon ganz gut da. Aber warum bist du eigentlich nach Norwegen? Vielleicht kurz erzählen, weil du bist ja, ich kenne ja deine Familie und am besten natürlich deinen Vater als Trainer in Vincent. Und was hat dich nach Norwegen gebracht?
Okay, ich gehe ins Ausland, ich gehe nach Norwegen, ich schaue mir das an, wie das ist, und mittlerweile muss ich sagen, habe ich doch mehr oder minder eigentlich eine zweite bzw. eine neue Heimat gefunden. Okay.
Vermisst deine Heimat oft, Ramsau?
Ja, natürlich. Weil,
kommst du immer
so schön wie daheim ist nirgends, sage ich immer. Das ist auch ganz, ganz, ganz klar. Und gerade im Herbst bin ich eigentlich den ganzen Herbst in der Ramsau. Weil es einfach, ja. Der Alpenherbst ist einfach der schönste Herbst, den es gibt. Das ist einfach so. Und gerade wenn du es dann vergleichst mit Norwegen, da ist vor allem in die späten Herbstmonate, Oktober, November, ist schon sehr dunkel und sehr viel Regen, viel Niederschlag, viel Wind. Und gerade dann haben wir natürlich einen schönen Altweibesommer. Der ist halt nicht zum Schlagen.
Ja, das stimmt. Vielleicht, wenn wir schon so bei der Heimat sind, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das bei euch so oder bei dir war, wie du groß geworden bist. Es war ja gleich direkt in der Ramsau. Ich war ja oder doch ein paar Mal bei euch für meine Leistungstests und bin ich auch direkt bei euch, wo ich ja, glaube ich, oben bei gewohnt habe und unter bei war das zum Training und so weiter. Da bin ich ein paar Mal gewesen und da hat mir ja dein Vater schon oft einmal gesagt, dass es relativ strikte Einteilungen gibt, so vom Tagesablauf her, ein bisschen was halt mitkriege. Wie war das so dabei?
Ja, ich sage mal, Kindheit haben wir im Endeffekt die normalste Kindheit jemals gehabt. Einfach, ja, klassisches. Mehr oder weniger Dorfleben, einfach viel draußen gewesen, viel gespielt mit den Freunden, immer viel Sport gemacht, viel in die Vereine einfach auch gewesen, im Wintersportclub und das war dann eigentlich, du wächst einfach in die Entscheidung dann auch mehr oder weniger eh nicht, dass du einfach ein eigenes Leben zum Führen anfängt. Und ja, ab dann ist natürlich, wie die Jahre gekommen sind, ist es natürlich dann auch immer ernster geworden und immer zielgerichteter. Wo man dann so 17, 18 war, da war dann schon klar, okay, das wird für mich die nächsten Jahre, wird das der Weg sein, das mache ich. Und dann war schon immer von uns selber aus, also mein Bruder ist ja Radlfahrer, der Maran, und da war schon von uns selber immer aus, okay, hey, wir wollen das auch. Und im Sportleben reden die Leute immer über Verzicht, aber, ja. Aber ich muss sagen, für mich ist es eigentlich kein Verzicht, weil ich konnte mir eigentlich auch zu dem Zeitpunkt jetzt und auch wenn ich zurückdenke, hätte ich mir eigentlich zu keinem Zeitpunkt wo schöneres dir stehen können, wie das, was ich tue und tun darf. Weil es ist ja auch ein Privileg irgendwo, wo man das tun darf. Ich komme durch die ganze Welt und sieg viele Sachen, viele Länder, natürlich hauptsächlich für Sportstätten. aber wie gesagt, für mich ist es schon ein Privileg.
Natürlich. Und wie hat dann so mehr oder weniger Trainingsalltag bei dir ausgeschaut?
Naja, ich sage einmal, bis ich so 15, 16 war, war ich einmal kurzzeitig in einem Leistungszentrum in Eisenerz, aber das habe ich dann schnell abgebrochen, weil das war absolut nicht für mich weggelegt. aber ja, da war es einfach mehr ein relativ normales Leben, normaler Alltag, plus man hat am Nachmittag einfach nur trainiert dazu.
Du nicht so eine spezielle Schulgang, weil in Schlabing gibt es ja, glaube ich, die Sport. Gymnasium oder Sportding, wo der Zweig Langlaufen ist. Warst du in der?
Genau, es gibt es auch. Ich bin da dann nach 2 Jahren Eisenerz nicht dort hingegangen, aber nicht in den Sportzweig, sondern in den Normalzweig und habe selber trainiert.
Okay.
Ja, weil ich einfach da auf dem Gebiet wahrscheinlich schon ein Einzelgänger bin.
Ganz anders gefordert wirst.
Ganz anders gefordert wirst und von relativ kleine Gruppen sind das oft auch in Österreich und von dem habe ich nicht so viel gehalten und heute halt auch mit jetzt auch nicht wirklich viel. Wo ich dann nach Eisenerz eigentlich zurück nach Schladming gekommen bin, da habe ich dann schon gewusst, weil da bin ich auch von Eisenerz dann weggegangen damals und habe gesagt, okay, ich will aber Spitzensportler werden. Mhm. Und das hat dann eigentlich geheißen, dass da jeden Tag sind wir da um 5 Uhr aufgestanden oder bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Und bin vor der Schulstunde trainieren gegangen und dann Schule gegangen, je nachdem, wie lange das halt war. Dann heimgekommen und am Nachmittag war die zweite Einheit am Programm. So hat eigentlich der Schulalltag ausgeschaut auch.
Mika, wann ist dann so richtig, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird es greifbar? Also du hast dich dann ja für den Langlauf entschieden und wo hast du dann einmal so die ersten... Das erste Mal richtig gemerkt, okay, jetzt wird es richtig, jetzt geht es um was. Also jetzt einmal, wenn die Schule dann fertig war, oder dass du dann gesagt hast, okay, jetzt ist was greifbar. Ja,
ich bin relativ schwarze Zeit gekommen. Da war die Heim-WM in Seefeld und da war dann die Operation Aderlass, wo dann 2 Teamkollegen das für nötig befunden haben, zu dopen. Und das hat dann einfach den ganzen Langlauf in Österreich.
Ja.
Eigentlich hat das dem den Kopf abgeschnitten. Ja, es waren eigentlich, mit dem wollte sich keiner identifizieren. Das war für jeden nur noch ein lästiges Mitbringsel irgendwo. Und auch der Max, der war damals eigentlich mein Vorbild, gell? Wenn die Leute so betrügen, weil sie sind ja fremd, gell? Das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwelche Idioten betrügst, sondern du betrügst deine fremd. Das hat da schon sehr weh dann auch. Und dann war eine relativ lange Zeit nicht wirklich was im Skiverband. Im Sommer, das ist dann alles erst sehr spät gekommen. Das war dann eigentlich auch der Punkt, wo dann für mich klar war, okay, entweder du musst das jetzt oder du reißt dich jetzt zusammen, du willst es wirklich nochmal probieren, aber dann gehst du dorthin, wo die Besten sind und dann schaust du, was die Besten anders machen, dass sie besser sind. das war eigentlich da die Entscheidung, wo ich dann nach Norwegen gegangen bin. Und
okay.
Bin dann aber nicht direkt gegangen, gell? Weil ja, im Endeffekt, weißt du, ich war 19 Jahre.
Das ist schon eine große Entscheidung.
Ein paar tausend Kilometer von daheim wegziehen, ja. Ohne dass du irgendwen kennst, fremde Sprache.
Ja.
Und dann habe ich eigentlich ein bisschen ein Jahr im Dunkeln umgetastet eigentlich auch. War ergebnismäßig, ist auch nicht wirklich was gegangen.
Ja, das wie war das da so für dich, wo es nicht weitergegangen ist oder wo du jetzt gewusst hast, okay, da, jetzt stehe ich einmal, es kommt nichts.
Wo wahrscheinlich viele schnell einmal aufgeben und sagen, okay, jetzt muss ich mich echt anders orientieren oder vielleicht sogar Zukunftsängste haben, oder? Dass du sagst, boah, jetzt
steht... Ich meine, Zukunftsängste habe ich sicher auch gehabt. Weil im Endeffekt steht und fällt im Sport alles mit einer Finanzierung, gell? Weil...
Den Rückhalt brauchst du.
Im Spitzensport ist es ganz einfach, wenn du keine Finanzierung hast, dann musst du arbeiten und wenn du einfach an Vollzeit, du willst auch Geld verdienen auch irgendwie, dann musst du von was leben auch. Mhm. Und wenn du einfach einen Vollzeitjob hast, dann ist Sport daneben gut und möglich, aber Spitzensport,
nee.
Und da rede ich dann wirklich, also ich rede beim Spitzensport, rede ich nicht von auf ein österreichisches Niveau gut mitkommen und irgendwie einen Kader im ÖSV schaffen.
Ja.
Weil da glaube ich, dass die Leute oft ein bisschen zu viel anscheißen, weil das ist meiner Meinung nach jetzt da nicht so unschaffbar, wie viele Leute das oft glauben.
Okay.
Aber sondern, da rede ich von wirklich Spitzensport und der beste werden auf der Welt, das wird halt, wenn es 40 Stunden in der Woche arbeitet, wird das halt schwer.
Ja.
Und da war dann sicher die größte Angst, ja, wie geht das weiter? Wie kriegen wir eine Finanzierung? Kriegen wir ein Team? Können wir Trainingslager fahren? Und dann, wie schaut die Rennbetreuung aus? Fahre ich zu Rennen, werden meine Ski gewechselt? Oder fahre ich meinen gelben Doku-Wechselkoffer und komme ich da selber hinstellen zum Skiwechseln? Ja. Das war da die größte Sorge. Aber wo da eigentlich klar war, okay, es geht weiter, mit deutlich minder Budget und deutlich weniger allem drum und dran einfach. Aber es geht weiter.
Jetzt haben wir ja mehr oder weniger ein bisschen von deinem Start und deinen Anfängen gestartet. Jetzt würde uns natürlich ein bisschen interessieren, was waren deine ersten großen Rennen, bevor wir jetzt zur Olympiateilnahme kommen, was waren die ersten großen Rennen, wo du gesagt hast, okay, da geht es jetzt um die Wurst.
Am Ende vom Tag geht es bei jedem Rennen um die Wurst, weil es kann jedes Rennen kann natürlich das sein, was du später zurückdenkst oder siehst und du hast Klick gemacht. Mhm. Und so muss dann jetzt Rennen herangehen. Aber wenn man jetzt darauf zurückschaut, war das für mich eigentlich, ja, ist noch gar nicht so lange her eigentlich. Es war Beiterstollen, es war nicht ein Rennen, es war eigentlich eine Rennperiode.
Okay.
Voriges Jahr eigentlich, die erste Periode, also die Saison, was war das? 2021.
Mhm.
Also eigentlich Jahr 1 in Norwegen. Da gibt es eigentlich da so ein großes Eröffnungsrennen in Norwegen, Beiterstølen heißt das.
Okay.
Und dort Top 30 laufen ist eigentlich teilweise schwerer wie im World Cup, weil einfach da alle Norweger in Topform sind und wenn die dort nicht Top 5 oder Top 3 eigentlich laufen, dann fahren die das ganze Jahr zu keinem World Cup.
Okay.
Und ja, das ist ganz einfach da in Norwegen. Also dort ist das höchste Niveau überhaupt, finde ich.
Mhm.
Und dort bin ich dann eigentlich 33. geworden und da haben wir dann schon gedacht, naja, dann bist du schon mal nicht so weit weg von den Punkten im World Cup und dann wird es schon nicht so weit führen und dann bin ich die Woche drauf zum Conti Cup gefahren. Es ist so eigentlich die zweite Liga,
okay,
in der Schweiz und da bin ich das erste Mal eigentlich Stocker gelaufen und da waren ein Haufen Russen dabei, mit dem eigentlich keiner gerechnet, die auch nicht. War ich nur, was weiß, 15 Sekunden oder 20 Sekunden hinter Malzew, der was gebungen hat, der was eigentlich im Wirkkörper Standard-Stockerläufer ist. Und habe Leute wie ein Dario Colonia dann eigentlich geputzt. Und da, das war dann eigentlich der erste Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, naja, vielleicht geht ja doch was.
Bist du als erster auf den Stocker gestanden? Beim
Langlaufen schon eigentlich,
ja. Ja, das ist schon natürlich, dass man auch als so junger Mensch sich immer wieder motiviert und so, ist schon beeindruckend. Also ich finde, vor allem natürlich, ich meine, was für ein Beruf, kein Beruf ist leicht, das ist schon klar, nicht? Aber dass man natürlich so zielstrebig ist, weil doch ja viele noch einmal sagen, ah, muss vielleicht da noch einmal eine Kehrtwende machen, Mann, das ist schon cool. Das ist cool. Aber natürlich, wenn die ersten Erfolge kommen, natürlich auch schön. Wie ist es jetzt dann das erste Mal, wie ist Olympia, Peking, wie war das? Hast du da schon richtig drauf hingearbeitet oder ist das eher kurzfristig gekommen? Wie war der Weg dorthin?
Ich habe jetzt gesehen, okay, ich habe es drauf, ich komme mit den guten Jungs mitlaufen. Ja. Und dann war auch die Frage, okay, und wie schaffen wir das dann, dass wir das dann am Tag X bei Olympia hinbringen?
Ist man da nicht so aufgeregt oder irgendwie, da ist man,
ja, natürlich ist man aufgeregt. Darf man nicht abstreiten. Natürlich ist man aufgeregt, aber es ist eine positive Aufregung. Also es ist für mich eigentlich nie so, dass ich irgendwo bei einem großen Rennen stehe und irgendwas und da, ich habe mich auf, ja, romsarisch gesagt, mich anscheiße oder was. sondern aufgeregt, aber positiv aufgeregt. Also es taugt mir immer, dass du einfach da stehen darfst und wenn du am Start stehst, dann da kann man auch relativ entspannt sein, eigentlich, weil im Endeffekt, ob ich aufgeregt bin oder nicht, es ist komplett wurscht, ich habe das ganze Jahr alles dafür gegeben. Mhm. Ich weiß halt nicht viele Sachen, die ich besser hätte machen können.
Okay, du warst von der Sicherheit her, okay, ich habe alles gegeben, ich habe trainiert, aber trotzdem glaube ich ja schon, oder, dass eine gewisse mentale Stärke auch dazu gehört. Dass man machst oder weißt, brauchst du das nicht? Also ich kenne das halt, dass man schon mental auch oft stark sein muss im Beruf, dass man gewisse Hürden bockt. Hast du da oder ist das dein von
Natur? Ja, die Frage ist, was ist mentale Stärke? Weil wo mentale Stärke ist, dass ich nicht aufgeregt sein darf, wenn ich Olympia fahre. Dann bin ich nicht mental stark und meine mentale Stärke ist, dass ich einfach den Vertrauen. Dann bin ich mental schon stark. Mhm. Also, ja, ich finde, das ist immer eine schwierige Frage. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das oft ein bisschen hochgespült wird. Ja. Das ganze Zeug, mental und so.
Okay.
Wenn du am Ende vom Tag nichts vorwerfen kannst, wenn du am Ende vom Tag weißt, hey, ich habe keinen Stau umdrehen lassen, ich habe alles gemacht, was geht, ja, dann stehst du dort und dann also ich freue mich dann drauf.
Es ist eine gesunde Einstellung. Ich glaube nämlich, dass manche schon mit oft einmal aufkommenden Selbstzweifeln und so zu kämpfen, was man halt immer hört, aber wo es natürlich auch recht haben wirst, das Ganze wird bestimmt aufpusht sein durch, glaube ich, auch Medien und so, die da bestimmt bei manchen Athleten eine große Rolle spielen. Aber jetzt nochmal, wenn wir bei Olympia sind, wie war das jetzt so für die, das Hinreisen dort, der Empfang, weil es war ja doch wieder, ja, Corona einerseits und andererseits natürlich, was man in den Medien in Österreich mitgekriegt hat, in Peking, da wird alles künstlich aufgeschoben, da werden Ortschaften weggesiedelt, da wird nur künstlich Schnee gemacht, wie war da deine Erfahrung so? Was hast du da für ein Bild gehabt?
Ja, eigentlich alles, was du jetzt sagst, zusammengefasst und dann mal drei und dann kommst du ungefähr hin. Nein, das war wirklich, also ich muss da nicht einmal hingehen, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Nein, das war echt der Wahnsinn. Das ist, mit dem Fliegen war es dann schon auch, ja, wann fliegt man hin? Haben wir schon mal kurz länger diskutiert. Weil aber die einzige Angst eigentlich, die was war, ist, dass du dort positiv auf Corona testet wirst. Weil da hat es einfach vorher, haben sie uns da eigentlich Gespenster an die Wand gemalt überall. Mhm. Du musst 3 Wochen in Quarantäne und da darfst du nicht raus und dann kriegst du einen Psychologen und weiß gut was. Und Weißt du, so eine Geschichte fängt dann natürlich auch irgendwann ein eigenes Leben zu leiden, ne, oder zu führen. Ne, und das war eigentlich das Aufregendste. Das angekommen, okay, tut das Corona-Test und dann auf, na bitte nicht du.
Ja.
Aber nachdem, ja, nach den ersten zwei, drei Tagen, weil ich das dann auch weg, weil du hast dann gewusst, naja.
Ja, können wir vorstellen, es wird wahrscheinlich dann dementsprechend eine Herausforderung sein, oder?
Ja, da weißt du, zum Beispiel, wenn du den Flieger einsteigen musst nach China, da haben wir vorher, haben wir dann das hat die Customs Health Declaration hat das kosten. Da musst du also beim Zoll, beim chinesischen Zoll, musst du eine Gesundheitserklärung musst dort ablegen. Aber das ist jetzt nicht einfach fünf Fragen mit Nachbeantworten von Corona, sondern das ist wirklich, da musst du den ganzen Paragraphen ausfüllen, gell? Und das dauert da wirklich 15 Minuten, dass du das ausgefüllt hast. Gell? Das geht nur eine Stunde vor dem Abflug und naja, Zeitstress. Jetzt stehst du dort am Flughafen mit dem ganzen Olympic Team Austria und ja, machst eben das, gell? Dann kennst du dich nicht aus, weil es alles in Chinesisch steht. Dann gibt es zwei, drei Leute, die wissen, wie das geht und die machen da mehr oder weniger helfen da und machen so alles. Und dann ist auf einmal so ein Code, den muss man scannen müssen, den hat es auf einmal bei mir gesperrt am Handy. Gell? So, und du darfst aber ohne den Code nicht in den Flieger einsteigen. Gell? Und dann haben sie eh schon gesagt, bei der Austrian haben sie dann schon gesagt, weil die haben natürlich einen Flieger für uns gechartert. Mhm. Dann haben sie schon gesagt, ja, sie können nicht lang warten, weil sie haben da so einen Slot zum Landen in Peking.
Ja.
Ja, und dann stehst du mal da und denkst mir, naja, also wenn man Olympia jetzt so enden muss, dann ist das auch spektakulär irgendwie, oder unspektakulär, denkst du.
Ja.
Aber Gott sei Dank, Joy, und dann fragt sie, ob noch wer das Problem hat, und dann sagt hinten einer auf, dann war das der Meier, Matthias, na, ich weiß, nein, passt, wenn es beim Motel nicht geht, der Flieger hebt ohne den Motel nicht ab. Ja. Da haben wir gedacht, passt, brauchen wir keine Sorgen machen, wird schon irgendwie funktionieren. Und
ich komm schon mit.
Genau, aber das waren halt so kleine Stressmomente dann. Und aber wie gesagt, das hat mir das dann eigentlich in Stress genommen, dass ich sich gefasst, beim Motel geht es auch nicht und der Flieger hebt nicht ohne den Motel ab. Ganz okay. Einfach.
Ja, das.
Also das war eigentlich das Hauptding. Und dann die Reise war, ja, bis zum Landen war es eh gut.
Ja.
Und dann landest du in China und dann geht das ganze Spektakel los. Gell? Dann geht das ganze Theater los. Zuerst, du musst dir das so vorstellen, in China, da ist niemand verantwortlich. Also es gibt in China keine verantwortlichen Leute. Es gibt keinen, der was jetzt so die Übersicht hat, der was sagt, hey, du da und so läuft es. Sondern jeder ruft aus Prinzip einmal 15 andere Leute an. Es traut sich keiner Entscheidung treffen. Und dann sitzen sie uns da irgendwo hin, gell, am Flughafen und du kriegst keine Information. Du musst auch warten. Weißt du, der Flughafen war komplett für uns abgesperrt. Also du kannst da nicht irgendwann Kaffee trinken und du kommst gerade aus so einem Interkontinentalflug und bist eigentlich echt müde und hin. Und da sagen sie, du sollst dich hinsitzen. Ja, gut. Ja. Sitzt immer hin und du denkst, ja, geht da heute noch was? Oder
schlag ich am Flughafen?
Geht jetzt das weiter? Dann haben wir dort 4,5 Stunden haben wir dort warten müssen.
Ah, Wahnsinn.
Ungelogen, wirklich. 4,5 Stunden haben wir dort warten müssen. Bis dann auf einmal kommen, ja, alle Leute ins Olympic Village, Changjiangku müssen, können jetzt rausgehen, einen Gepäck holen. Das haben sie alles desinfiziert, das ganze Gepäck, das ist in einen LKW rein. Dort ist es durch so einen Desinfektionsstrahl durch und dann auf der anderen Seite wieder raus. und dann gibt es die nächste lustige Aufgabe, gell, naja, wie gesagt, 150 Leute vom Olympic Team Austria, gell, und wir haben alle natürlich 3 Tage vorher die gleiche Einkleidung gekriegt, was das alles einheitlich ist und jeder die 2 gleichen Taschen, gell, und dann stehen da, also dementsprechend 150 mal 2, 300 Taschen. Komplett identische Taschen auf dem Parkplatz.
Und dann findest du eine.
So ein Chaos.
Und dann gehst du suchen. Ja?
Gehst suchen.
Also da waren wir dann auch wieder eine Stunde unterwegs zum Suchen. Und dann denkst du, naja, jetzt haben wir wohl die letzte Challenge geschafft, wo wir das haben. Gell? Und dann suchst du halt deinen Bus, weil da waren dann so Busse angeschrieben, die haben da alle am Parkplatz gehabt. Oder nicht am Parkplatz, sonst war es am Flugfeld eigentlich, weiß noch. Das war jetzt für uns abgesperrt. Und dann findest du irgendwo, findest du einen Bus, Olympic Village, Changjiangku, gell? Passt. Und dann denkst du schon, irgendwie ist das nur ein Bus, aber wir müssen 100 Leute durchgehen, gell? Und dann kommt das nächste Interessante, ich habe ja vorher gesagt, in China ist niemand verantwortlich. Dann suchst du den, der was verantwortlich ist für die Busse in China, dass alle Leute um mich kommen. Ja, dann wird wieder mal 8 Stunden telefoniert, dann kommt wieder einer her und sagt, du musst in den Bus einsteigen. Dann kommt der andere, kommt her und sagt, nein, es fährt nur einer, es müsst wieder alle aussteigen. Also dann bist du ungefähr 5-mal in 4 verschiedene Busse ein- und ausgestiegen. Bis dann irgendwann da einfach denkst, mir ist es wurscht, ich bin fett, ich bleib jetzt einfach sitzen und ich sehe, wo ich hinkomme, ist wurscht. und also dann Gott sei Dank irgendwann eh passt, einmal sind wir in verschiedene Busse gesessen, aber die sind Gott sei Dank dann alle da hingefahren, drauf nach Changjiangku, aber der fährt nicht, also du steigst nicht ein und der fährt weg und fährt ins Village, sondern der steigt ein. Dann fährt er 5 Meter, dann ist er erschrocken und dann bleibt er dort 5 Minuten stehen. Dann fährt er aus dem Schranken raus und dann steht er mal eine Stunde hinterm Schranken. Gell? Und dann wartest du nämlich auf alle Busse, weil du musst ja in der Kolonne dorthin fahren.
Na, das auch noch.
Ja, dann haben sie natürlich einen ganzen Highway für uns abgesperrt wird. Und dann natürlich auch die Pinkelpausen. Das waren doch 250 Kilometer oder so, also normalerweise fast 3 Stunden. Dann waren 2-mal eine Pinkelpause von jeweils 1 Stunde.
Ach.
Das war sehr entspannend immer. In Busse, die entweder minus 5 Grad drinnen haben oder plus 40. Es hat da keine Zwischenstufen geben in der Klima, die war entweder kalt oder heiß.
Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich, gell?
Also, nein, das kann man sich echt nicht vorstellen. Aber eine lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt, du steigst halt aus dem Flieger aus um 5:30 in der Früh und du kommst halt im Olympic Village um 5 Uhr am Nachmittag an, 6 Uhr am Nachmittag. Und du steigst aus und es hat minus 25 Grad und der Wind bloß mit 60 km/h.
So kalt war es dort?
Ja, es war dort so kalt. Die erste Woche war es echt gewaltig kalt. Und
wie war das Village an sich so?
Ja, also und uns hat es auch nichts gefühlt, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Erlebnis war am Anfang schon cool, weil das erste Mal, dass du dann wirklich auch die Ringe siehst und so wirklich der Realität, ich stehe jetzt im Olympischen Dorf, das ist das, was man überall in die Filme sieht eigentlich und so.
Ja.
Das war dann schon cool. Da denkst du auch wirklich, naja, für das habe ich es gemacht, für das trainiere ich, für das arbeite ich.
Ist ja für einen Sportler im Prinzip das Höchste, oder? So eine olympische Teilnahme. Ja. Wo für alle Athleten dieselben Vorgaben, Richtlinien gelten, ja. Wo wirklich keiner bevorzugt wird, da ist einfach wirklich, da wird seinesgleichen gemessen. Ist das so, oder schon? Es ist
ja, nein, so ist es, genau so ist es. Und das ist einfach, ja, das ist echt, als Kind träumt man davon, dass man bei Olympia dabei ist und dort läuft und im Idealfall gewinkt. Und wenn man dann dort steht und sich realisiert, hey, das ist wirklich so weit, gell, das wollte ich als Kind.
Das glaube ich, ja.
Ja, das ist schon was Schönes dann. Das ist schon wirklich was Schönes. Und gerade die ersten Tage ist alles neu gestrickt. Also die haben ja wirklich ein paar Läste für uns hingebaut, das war Wahnsinn.
Das ist eben das, was man in den Medien dann einmal gesehen hat, wo es geheißen hat, Wahnsinn, was da wirklich alles gebaut und gemacht worden ist, ja.
Es war unvorstellbar, es war unvorstellbar, es war echt ein Wahnsinn. Es war so viel größer wie alles, was ich jemals zuvor gesehen habe in meinem Leben. Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss man echt sagen. Ja, definitiv. Aber auf der anderen Seite, ich laufe dann auch dort und irgendwann, weiß ich noch, bin ich gelaufen mit einem Freund und sag ich ihm, naja, wir sind jetzt die Ersten, was dort laufen und wir sind halt auch die Letzten, weil das ist mitten in der Wüste in China, dort ist nie wieder irgendwas, was mit Sport zu tun hat.
Wahnsinn. Unvorstellbar. Naja, echt arg. Das bleibt doch noch
so stehen
dort wahrscheinlich. Gell?
Das bleibt einfach so stehen und ja, ich glaube, das Olympic Village wird irgendwie zu einem Hotelresort oder irgendwas vielleicht umgebaut, habe ich gehört.
Ja.
Es war muss man sagen, es war halb fertig. Es waren einfach viele Sachen, waren nicht ganz fertig. Du hast also überall gesehen im Village, dass alles echt just in time war, gell? Zum Beispiel der Fliesenleger hat noch nicht die Fliesen putzt, gell? Im Fitnesscenter.
Okay.
Da ist noch überall die Fugmasse, ist noch überall drauf pickt. Der Staub. Also der Fug, wie heißt das? Ja, weiß ich nicht.
Fugmasse, ja.
Fugmasse, ja.
Ja. Okay, also da. Wie war dann, du bist ja dann ein Bewerb bist dort gelaufen, wo du dann die Platzierung 16. Platz, glaube ich, gemacht hast, oder?
Bin
ich
da, ja, genau. Ich bin gelaufen, bin ich 2 und dann bin ich 16. Dann bin ich 23 geworden, 16. Gleich beim ersten.
Stark.
Ja, das war schon sehr cool. Weil das war eben, ja, um das dann zu sagen, da kickst, hey, ich stehe da, ich gehöre dazu, ich bin, wenn du 16. bist, dann gehörst du zu den Leuten, die mit dann im Rennen, die was wirklich mit dann und die was nicht nur dabei sind. Und dann weißt du schon, du stehst da mitten zwischen deine Idole eigentlich.
War nicht dabei, cool. Das muss man schon sagen. Also das ist schon wirklich eine starke Leistung, gell?
Und das ist, ja, das ist schon eine schöne Bestätigung, weil vorher habe ich eben gesagt, ich hätte nicht gewusst, wo ich anders stehen hätte können. Ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Dann kann man sich schon mal nichts vorwerfen. Und wenn man dann die Bestätigung kriegt, hey, du hast da nichts zu vorwerfen, weil es funktioniert, das ist schon besonders.
Ja, voll. Nein, voll. Also wir haben das dann doch mitverfolgt, eben weil wir die kennen, die Familie kennen und da natürlich jetzt nicht live mitverfolgt, ehrlicherweise, sondern am nächsten Tag gesehen, weil ja bei uns doch mitten Wintersaison war. Aber ja, ist schon schön, muss man sagen. Also da freut man sich direkt mit, vor allem
kann man schon stolz sein drauf.
Genau, ja. Und das bei Olympia, toll, ja.
Und wie ist das so dann, wenn die Familie nicht dabei ist, wie
das ist schon
schön. Das schon, oder?
Es war schon für die Veranstalter dort auch, für die Chinesen war es schon auch schon, muss man sagen. Weil die haben das natürlich als reine Propaganda dort gemacht und Propaganda ist, kann natürlich nichts Besseres passieren, wie dass dort Leute aus der ganzen Welt zuschauen und das sehen. Und genau auf das haben die das auch ausgelegt. Das waren ja Stadien, was die dort hingebaut haben, das kennt seiner gleichen nicht. Und Zuschauerkorridore, das war Wahnsinn. Also das ist dann schon auch schade, dass die Leute, mit denen was du das eigentlich jeden Tag machst, weil die Teams, die sind wichtig und die sind notwendig, weil ohne die macht man das nicht, aber die Leute, mit denen du jeden Tag arbeitest, mit denen du jeden Tag auf das hinarbeitest, die haben nicht dabei sein können. Und das ist schon schade, weil ich habe gesagt, ich brauche nie wieder dorthin, zu dem stehe ich ja. Aber dennoch wäre es schön gewesen, wenn sie das auch erleben hätten dürfen und dann wir jetzt gemeinsam sagen hätten können, hey, dort braucht man nie wieder hinfahren.
Ja, das stimmt, ja, das glaube ich.
Ja.
Das glaube ich schon. Aber man.
Also das ist schon schuld.
Ja, das glaube ich. Und wir haben da, wie war das dann? Also wie die Bewerbe vorbei waren, hast du dann individuell abreisen können oder haben da wieder alle zusammen warten müssen? So.
Nein, es war schon alles gut geregelt von dem her. Es hat schon einen Charter zum Schluss gegeben, nur für das österreichische Team, aber es hat schon Möglichkeiten gegeben, auch früher anzureisen.
Ja, wie war das bei dir? Bist du noch, waren deine Bewerbe früher oder später von der ganzen Olympiazeit?
Ja, nein, früher. Die waren eigentlich alle in der ersten Woche, weil ich habe mir selber dazu entschieden, dass ich die Wettkämpfe in der zweiten Woche, das war eigentlich nur der Teamsprint und der 50er gewesen, die habe ich selber entschieden, dass ich die nicht laufe, weil ich dort ganz über 23 WM gefahren war und mein olympisches Erlebnis eigentlich abgeschlossen hätte oder auch mitgenommen hätte, sagen wir so. Und dementsprechend bin ich eigentlich gleich am nächsten Tag, nach dem letzten Wettkampf, bin ich heimgeflogen.
Okay.
Das war ein Erlebnis, weil da haben sie uns geholt mit dem Bus um 2 in der Nacht. Und im Olympischen Dorf und unser Flieger ist erst um 10 in der Früh gegangen.
Okay.
Also das war auch geil, weil das war nämlich dann der einzige Busfahrer, der nicht in Kolonne gefahren ist. und der nicht stundenlange Pinkelpausen gemacht hat. Sprich, wir waren dann tatsächlich 2,5 Stunden später, 3 Stunden später am Flughafen. Und dann bist du also um 5 Uhr am Flughafen.
Und um 5 Stunden später geht der Flug.
Genau, aber der Flughafen ist jetzt nicht so ein bisschen lustig und cool, dass du ein bisschen umschaust und da Sachen anschaust oder in die Business Lounge gehst oder was gut was, sondern der ist abgesperrt für die normalen Leute, sprich, da hat nichts offen, da ist kein einziges Geschäft, wo du einen Kaffee kaufen kannst. Der Schalter zum Check-in macht genau 2 Stunden vor dem Start auf und quasi Sekunden früher und du kannst dort einfach im Nichts warten in der Kälte. Also das war dann auch nochmal so ein bisschen so ja, sagen wir nochmal Abnummer zum Abschluss von den Olympischen Spielen.
Die letzten, ja. Nein, ich glaube schon, dass das in den Medien und in, wie du vorher gesagt hast, in der Welt draußen ein tolles Bild abgibt und alle Chinesen lachen oder Asiaten, die lachen alle und winken, aber das wirklich zu erleben, das wird dann schon ganz eine andere Geschichte sein. Also.
Es war, also ich muss sagen, ich kann nicht schlecht reden, wirklich nicht über die Leute, die ich dort getroffen habe. In erster Linie, weil ich es nicht einmal gesehen habe, weil die alles einen weißen Notzugang gehabt haben. Also kannst du eh keinen Kontakt mit einer haben, dann brauchst du nicht schlecht über sie reden. Ja. Und sie waren freundlich, sie haben den ganzen Tag, also winken ist in China Nationalsport, glaube ich. Also ich glaube, dass es dort sehr viele Tennis-Ellbogen-Verletzungen gibt. Aber ich sei einmal dahingestellt, die Leute waren freundlich, es war ein bisschen schwierig, weil einfach, ja, wie gesagt, ich habe keine Verantwortung gehabt und das war oft ein bisschen frustrierend, ja. Dass wenn du was brauchst von den Chinesen, wenn du irgendwas brauchst, was ist, was offizielles, was ist die machen in China, die haben eh alles geregelt. Das ist schnell gewesen, aber und einfach einmal wissen wolltest, hey, fährt der Bus dorthin? Ja, dann rufen wir jetzt zuerst einmal den Präsidenten von China an, weil das können wir jetzt selber nicht entscheiden, ob der Fuß da hinfährt oder nicht.
Ja, klar. Oder jeder Angst vor Entscheidungen wahrscheinlich. Gell? Wie war das im Olympischen Dorf? Hat es bei euch da oder hat es generell auch Kontrollen gegeben vom Olympischen Komitee, Dopingkontrollen oder sowas?
Ja, natürlich.
Also, das war ganz normal.
Das war ganz normal. Es war gut geregelt da. Dort direkt ein Anti-Doping-Labor im Olympischen Dorf.
So heißt die Athleten
haben. Über die Organisation und über die Leute ja, ist uns nichts abgegangen. Das kann ich nicht schlecht sagen. Es war einfach nur das Gesamte, was man dort miterlebt, was einfach so weit weg ist von unserer Gesellschaft, von dem, was von den Werten, die wir vertreten. Gerade in der heutigen Zeit, durch mit der Klimakrise und im Moment jetzt auch mit Kriege und allem, wo man dann über Nachhaltigkeit redet, wo man über freie Meinungen redet, eigentlich über die Grundgesetze, über Freiheit und so.
Ja.
Also ich wünsche aber an jeden, der was gegen eine Corona-Regel demonstrieren geht bei uns, weil seine Grundrechte eingeschränkt sind, seine Freiheit eingeschränkt ist, der sollte sich bitte mal in China das anschauen, wie das ist. Weil dann war es einmal wirklich, was eine Diktatur ist und dann war es einmal wirklich, was keine Meinungsfreiheit ist, was das bedeutet überhaupt.
Ich glaube auch, dass also da viele das gar nicht so richtig zu schätzen wissen. Ja.
Bewusst ist auch überhaupt.
Nein, weil wir sehen das nur bei uns und wir nehmen das alles für garantiert. Aber erst, wenn du mal siehst, wie es auch gehen kann in der Welt, dann siehst du auf einmal vieles ist doch nicht mehr so garantiert und so selbstverständlich. Und
ich glaube, da wird schon viel mehr bewusster dran, gell? In was für einer glücklichen Lage wir da sind. Ja.
Uns geht es so gut. Uns geht so gut.
Das glaube ich wirklich auch, ja. Das stimmt. Ja, Mika, was sind noch deine Ziele, wenn du jetzt nach vorne blickst? Jetzt hast du mal der erste Olympia hinter dir. Wo sind deine Ziele noch? Was?
Ja, also kurz und mittelfristig liegen meine Ziele einfach bei der nächsten Saison. Einfach besser werden. Top 10 laufen, hoffentlich nächstes Jahr. Einfach konstant fahren, behaupten. Haben wir noch ein schönes Highlight nächstes Jahr mit der WM in Planitzer. Das ist fast der WM eigentlich. Das ist nur 2 Stunden vor der Romsa Wecker.
Ja. Ein Planitzer ist die nächste Jahr die WM.
Genau, das nächste Jahr ein Planitzer. Das ist sicher das Highlight nächstes Jahr.
Ja.
Und langfristig gibt es in 4 Jahren ein sehr schönes Event am Kalender in Italien.
Ja, stimmt.
Also, das ist langfristig definitiv das Ziel, aber dann will ich nicht 16. werden, sondern dann will ich mit mehr Gepäck fahren wie hinfahren.
Ja, natürlich. Also das ist
da auch viel Glück und
das sehr ist zu wünschen. Ja. Vor allem, wenn man merkt, wie du dafür brennst und so und wie ich vorher schon gesagt habe, zielgerichtet du bist, das ist schon toll, dass man so eine Motivation sieht. Also das.
Aber ich möchte da noch ganz kurz wissen, was war dein Plan B gewesen, wenn jetzt das mit Langlaufen nicht so aufgegangen wäre? Was wäre dann dein Berufswunsch gewesen?
Gute Frage.
Frage.
Ich habe grundsätzlich mit meinem Bruder haben wir uns ein bisschen probiert mit einem Sportgeschäft, also nebenbei, ja, mit einem Radlgeschäft.
Okay.
Das hat mir auch voll getaugt. Nur das haben wir jetzt auch mehr oder weniger eingestellt, weil ja, wie gesagt, wir wollen beide an die Weltspitze im Radfahren und im Langlaufen und dann hat man für das einfach keine Zeit. Also irgendwas einfach sowieso im Sport, weil ich einfach für den Sport lebe und das einfach meine Leidenschaft ist. Also definitiv irgendwas im Sportbereich. Und was das dann genau ist, weiß ich auch nicht. Aber ich bin gern mit den Jungs unterwegs, ich bin gern mit den anderen Athleten und auch mit den Betreuer. Es ist, du hast echt eigentlich immer eine coole Gruppe. Du hast eigentlich echt die meiste Zeit Spaß und ja, das ist sicher irgendwas, wo ich bleiben möchte. Und auch vielleicht irgendwann, weil es gibt mir jetzt so viel der Sport und da vielleicht irgendwann einen Zug geben, sei das mit Kindern oder was weiß ich, aber einfach irgendwie nicht nur aus der Kasse rausnehmen auf dem Sport, sondern auch was zurückgeben.
Wissen weitergeben und das alles. Ja.
Genau. Genau.
Man
und einfach auch die junge Generation, das ist auch, das fängt schon jetzt an und das gibt dann auch für nach die Karriere. Gerade mit unserer Geschichte in Österreich, einfach der jungen Generation sagen, hey, wir können das genauso wie die Norweger, wir können das genauso wie die Schweden. Und kein Mensch muss für den Scheiß dopen oder siehst irgendein Blödsinn da. Das sind einfach normale Leute, die was hart trainieren und das Bewusstsein in Österreich schaffen, dass wir können auch weit kommen, nicht nur im Sport, sondern im Leben, ohne dass wir betrügen.
Ja,
stimmt. Weil Ehrlichkeit wird halt dann doch am längsten. Und am Ende vom Tag ist es einfach nicht wert und das ist mir das Wichtigste, dass die Kinder und die Jungen mitzunehmen, die älteren Leute, du änderst deiner Meinung nicht. Die sind so gefestigt von dem, aber die Jungen, das ist das Allerwichtigste ist, das sind meine Freunde, die betrügen mich nicht und ich betrüge die genauso nicht. Und wenn ich am Ende vom Tag im Spiegel schaue, dann muss ich mich mal anschauen, China. Und das ist das Allerwichtigste.
Ich finde, du hast jetzt sehr viel Schönes und Richtiges gesagt, denn wie du eingangs schon gesagt hast, wie dieser Dopingvorfall in Österreich war in Seefeld, da kriegt man dann so ein schlechtes Image und oder so eine schwarze Wolke schwebt über das Ganze und ist wirklich schade für alle anderen, die da ehrlich sind.
Nein, ich finde, das steht nicht dafür, weil was ich gerade gesagt habe, wir haben so ein schönes Leben bei uns in Österreich. Ja.
Hat man das eigentlich nicht not, muss man sagen. Ja.
Europa. Und seien wir ehrlich, schauen wir uns jetzt an, was hat denn unterm Strich der Hacke und der Balllauf erreicht? Dass das, was sie am liebsten dann auch am Ende vom Tag ist, Langlaufen, dass sie dort nicht mehr willkommen sind. Ja. Das haben sie erreicht.
Genau.
Nichts anderes. Sie haben weder Weltcups gewonnen, sie haben noch Medaillen bei WMs gewonnen, noch ein mördermäßiges Aufsehen durch sportliche oder positive Leistungen erzielt. Das Einzige, was sie erreicht haben, ist, dass sie in dem, was sie am liebsten dann nicht mehr willkommen sind.
Genau.
Und das steht nicht dafür.
Viel zerstört haben. Was ich auch noch kurz einwenden muss, du hast kurz angesprochen, wie du mit deinem Bruder Moran das Radlgeschäft gemacht hast. Da darf ich mir direkt glücklich schätzen, dass ich von euch nur ein Radl gekauft habe.
Ja, das stimmt.
Übrigens, mit dem bin ich aktuell März 22 schon dreimal auf dem Oberdorn aufgefahren.
Echt, oder was?
Ja.
Der Moran ist momentan, glaube ich, eine Wohnung gemietet, sogar in Oberdorn. Müsste man mit einem Radl fahren gehen.
Okay. Oh weh. Ja, das dauert ein bisschen dann, wenn wir zugesperrt haben.
Du musst eher so viel bremsen, das weiß ich nicht, ob das gut ist. Nein, aber du kommst. Man muss sagen, du kommst ja, weil du vorher gesagt hast, wie meine Schwester gefragt hat, was wäre die Alternative gewesen. Irgendwas im Sport hast du gesagt. Man muss sagen, die ganze Familie ist ja dem Sport verschrieben und wie eingangs gesagt habe, natürlich mit einem sehr erfolgreichen Vater, dem Vincent, wo ich ja auch schon selber ein paar Mal war und wir viel mit ihm konzeptionell gemacht haben. Also ich glaube, die Familie Vermeulen steht für Sport, egal ob es Athleten sind, Trainer sind, wie auch immer, Physiotherapie, das ist schon ein gewisses Markenzeichen für die Familie.
Also ich würde nicht einmal sagen, wir stehen für Sport, sondern wir stehen für Gesundheit. Einfach für gesund bewegen, einfach ein gesundes Leben führen und ein gesundes Leben haben und das weitergeben. Das weitergeben an die nächste Generation, an andere Leute, die auch oft schwer wissen, wie das überhaupt geht. Was ist ein gesundes Leben? Weil wenn ich schwer übergewichtig bin und sehr ungesund und ich fange jetzt an, jeden Tag Vollgas eine Stunde auf den Berg aufzulaufen, dann ist es auch nicht gesund.
Ja.
Für das stehen wir, aber für ein gesundes Leben.
Schön. Da hast du mehr oder weniger unsere letzte Frage ja schon fast beantwortet, aber vielleicht zum Abschluss, Mika, die Frage, was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben?
Das ist eine gute Frage, aber im Endeffekt ist eigentlich ja zusammengefasst alles, was ich vorher gesagt habe. Ja. Spaß haben am Bewegen, Spaß haben am Sport, gesund leben und das Ganze mit Freude machen. Und ja, einfach cool bleiben, das, was man tut, gern machen, weil das Leben ist viel zu kurz, um es dafür zu verschwenden, für irgendwas, was du nicht gern machst. Und das ist eigentlich ein bisschen das Hauptding. Es gibt so viele schöne Sachen im Leben und an die Freude und die Energie nehmen heraus, um für die Sachen, die nicht so schön sind, auch kurz durchzubeißen.
Sehr schön.
Gehört auch dazu, gell?
Ja, Mika, vielen lieben Dank, dass wir dann doch noch die Verbindung alles hingebracht haben und geschafft haben. Wir wünschen dann natürlich für deine weitere Karriere nur das Beste und wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und wünschen dann noch eine schöne Zeit in Norwegen und wenn du das nächste Mal in Österreich bist, vielleicht sehen wir sie.
Ja, sehr cool. Ich sage auch danke. Danke, dass ihr dabei seid dürfen, dass ihr ein bisschen am Bläschen reden habt dürfen.
Es ist sehr viel Interessantes. Es ist einfach mal toll, von einem Athleten, der so in Aufschwung ist und gerade bei Olympia war, was zu hören, was er da so dahinter abläuft, das war schon sehr interessant.
Ja, es gefällt mir, dass es euch gefällt.
Super, Mika. Alles Gute.
Sehr gut, dann sage ich danke.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine weitere Folge mehr zu verpassen.
In unserer nächsten Folge sprechen wir über unser Blut, die Wahrheit durch eine Dunkelfeldbehandlung. Wir sprechen mit Nora Gröger vom Kiewer Institut in Salzburg.